Willkommen zu unserem PV Magazine Podcast. Heute geht es um die Highlights der deutschen PV Magazine Plattform. Alle 3 Monate zeichnen wir Einreichungen aus, die unsere Juroren überzeugen, in den Kategorien Top Innovation und Top Business Model. Im Podcast spreche ich heute mit 2 unserer 3 Juroren. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine. Ich begrüße zum einen Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energietechnik an der HTW Berlin. Er hat zum Beispiel die Energieversorgungsszenarien für Deutschland entwickelt und durchdacht. Und seine Arbeitsgruppe Batteriespeichersysteme ist bekannt für ihre quantitativen Analysen zur Auslegung und Effizienz der Geräte. Hallo Volker.
Ja, hallo Michael.
Habe ich es ungefähr richtig zusammengefasst?
Ja, passt perfekt.
Und ich begrüße Hans Obern. Er dürfte vielen bekannt sein, weil er lange Jahre den Solarbereich bei Schlettr geführt und aufgebaut hat. Er ist seit einigen Jahren engagiert im Bereich Energiespeicher und Elektromobilität und hat von daher in allen diesen Bereichen einen sehr guten Überblick. Er berät diverse Firmen, darunter den Speicherintegrator Smart Power. Hallo Hans, habe ich das auch richtig beschrieben?
Guten Morgen, Michael. Danke für die nette Vorstellung.
Nicht dabei sein kann heute leider unser 3. Juror, ich sag's mal so, Modulexperte, Winfried Wahl. In der Vergangenheit war er bei Suntech und Hanwha tätig. Heute leitet er das Produktmanagement bei LONGi Solar in Deutschland. Er war auch schon im Speicherbereich tätig, aber er ist eben auch der Modultechnologe bei uns in der Jury. Sie hören den PV Magazine Podcast zu den von unserer Jury ausgezeichneten Highlights Top Business Model und Top Innovation. Mit 2 der 3 Juroren, Volker Quaschning und Hans Urban, spreche ich heute. Im März 2014 haben wir die ersten Awards vergeben. Regelmäßig hat das dann angefangen ab September 2014 und seit da seid ihr ja auch mit dabei. Wir hatten ungefähr 38 Gewinner in 18 Runden, also im Durchschnitt 2 jedes Mal aus geschätzt 200 bis 300 Bewerbungen insgesamt. Heute werfen wir einen Blick auf die Gewinner von 2018 und die Themen, die damit zusammenhängen. Ich will mal damit anfangen an euch beide. Ihr habt da ja euch immer sehr reingedacht. Wir unterhalten uns ja immer meistens 1 bis 2 Stunden alle Vierteljahre über die Einreichungen, die wir bekommen haben. Gibt es welche, die ihr für besonders erwähnenswert haltet aus dem letzten Jahr?
Große Schweigen. Im Prinzip sind die ja alles gute Preisträger, sonst hätten sie ja keinen Preis von uns bekommen. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, was auszuzeichnen. Nicht? Wir haben ja immer den Fokus ja auch nicht nur drauf, was ist eine tolle Sache, sondern was hilft auch der Energiewende weiter. Und da haben wir ja die ganze Bandbreite von Elektromobilität über Wärmepumpe und so weiter. Deswegen fällt es mir da schwer, jetzt wirklich einen als den Top-Gewinner für das Jahr auszuzeichnen sozusagen.
Gehen wir einfach mal durch von vorne. Also im März 2018, da hatten wir 2 Gewinner. Das eine war der Naturwärmespeicher, der die Sektorkopplung voranbringt. Also da ging es darum, dass man ein Hightech-Teich im Garten installiert, der sich aufwärmt über die Umgebungswärme und das wohl auch bei noch relativ kalten Temperaturen und dann damit die Wärmepumpe betrieben wird, wodurch die Arbeitszeit der Wärmepumpe deutlich steigt. Warum habt ihr dem einen Preis verliehen oder haltet ihr das für preiswürdig?
Also vielleicht sage ich mal kurz was. Ja. Also prinzipiell ist es ja für uns eigentlich eher relativ weit weg, auch wenn man den Titel des Magazins PV Magazine, das geht ja doch von der PV aus, also von der Photovoltaik. Hier geht es ja, mehr um eben die Sektorkopplung, aber das ist ja genau das Wichtige, dass sich die Branche einfach öffnet über die Sektoren hinweg. Das Energiesystem muss ja zusammenwachsen über diese Sektorkopplung. Alle sind sich einig, dass der Strom im Prinzip das verbindende Element sein wird. Und insofern hat das wahrscheinlich doch sehr gut reingepasst, weil es eben einerseits eine pfiffige Idee ist und weil es andererseits stellvertretend für diese Sektorkopplung ist, die wir da einfach betonen wollten und auch auszeichnen wollten.
Ja, die Wärmepumpe wird ja eine zentrale Rolle bei der Energiewende spielen. Also wir werden weg von der Öl- und Gasheizung am besten gestern kommen müssen, wenn wir das Klima retten wollen. Und da ist die Wärmepumpe relativ wichtig. da gibt es ja noch ganz viele Baustellen auch zu erledigen und vor allen Dingen muss die ja auch vielleicht ein bisschen mehr sexy werden und ich glaube, das ist einfach ein Produkt, was dazu beiträgt und deswegen hat mir das auch besonders gut gefallen.
Jetzt sagen die ja selber, dass es im Prinzip ähnlich viel kostet wie eine Wärmepumpe mit Erdbohrung. Also im Prinzip als Alternative gedacht zu einer Wärmepumpe mit Erdbohrung, die vielleicht ein bisschen schöner aussieht, wobei der andere sieht man ja nicht. Also was könnte der Vorteil davon sein?
Also die Wärmepumpe mit Erdbohrung hat ja eigentlich den Nachteil, dass die in vielen Fällen gar nicht geht. Es ist nicht überall erlaubt und es ist auch manchmal logistisch relativ schwierig, gerade im Sanierungsbereich oder so, dass man so eine Erdbohrung irgendwo unterbringt. Und insofern ist das eine Alternative, die auch noch nach außen hin optisch ganz gut aussieht, wenn wir uns an die Bilder von damals erinnern. Und es ist schon eigentlich eine gute, naheliegende Idee. Ich glaube, wir können uns alle erinnern, dass wir auch erstmal ein bisschen gebraucht haben, um die Idee zu verstehen, wo ist wirklich der Vorteil. Aber der Vorteil ist eben, dass man auf relativ einfache Weise die Arbeitszahl der Wärmepumpe dann doch erhöhen kann, auch durch die bessere Ausnutzung des Tag-Nacht-Rhythmus. Und Arbeitszahl ist ja doch so ein bisschen die ganz wichtige Sache bei den Wärmepumpen. In vielen Fällen ist die Wärmepumpe vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen, wenn man die Arbeitszahl nicht betrachtet. Und dann haut die Sektorkopplung natürlich auch nicht hin, weil die Wärmepumpe vielleicht sehr schnell zur Stromheizung werden kann, wenn die Arbeitszahl nicht passt. In dem Fall war das ein Modell, das Ganze eben ganz gut nach oben bringt.
Ja, das ist ein gutes Stichwort, die Stromheizung. Die Fraktion haben wir ja auch bei uns, sehen wir auch bei den Kommentaren bei uns auf der Webseite immer wieder, die dann sagen, naja, im Winter, wenn ich die viele Wärme brauche, da habe ich halt den Solarstrom überhaupt nicht. Volker, habt ihr das durchdacht in den Energieszenarien, wie das dann gehen kann?
Naja, ich meine, was ist die Alternative? Das ist ja im Prinzip die Frage. Ich meine, was sagen die anderen Leute? Na, dann heizen wir halt weiter mit Gas. Aber Gas darf ich ja nicht mehr verwenden, wenn wir das Klima retten wollen. Und wenn ich Power to Gas mache, muss ich das Gas im Winter auch herstellen. Und dann habe ich noch eine schlechtere Effizienz. Also insofern hat man auf alle Fälle da bei der Wärmepumpe deutlich die Nase vorne. Und dann stimmt schon das, was Hans gesagt hat. Alles, was uns halt hilft, dann noch die Arbeitszahl nach oben zu bringen und vor allen Dingen in kalten Tagen eine bessere Effizienz bei der Wärmepumpe hinzukriegen, das macht es deutlich einfacher, dann die Energiewende umzusetzen.
Und die Solarthermie ist an der Stelle ja auch keine Alternative, weil die Sonne ist im Winter auch für die Solarthermie nicht da.
Im Winter scheint die Sonne auch auf einer solarthermischen Anlage nicht. Also insofern habe ich da das gleiche Problem in Grün. Sogar noch schlechter, weil die Effizienz von solarthermischen Anlagen im Winter noch weiter runtergeht und insofern brauche ich da auch immer ein Backup-System.
Ich glaube, das Argument, das du gerade gesagt hast, das ist vollkommen richtig. Also man muss wirklich schauen, was hat man im Winter wirklich an Solarstromerzeugung. Und das wird auch oft verschwiegen, wenn den Leuten irgendwelche PV-Anlagen verkauft werden, dann wird gesagt, okay, da kannst du im Winter recht schön heizen damit. Das geht eigentlich erstmal relativ schlecht bis gar nicht. Man muss einfach sich vollkommen bewusst sein, dass Wärmeanwendungen damit zusammenhängen, dass man eben eine bedeutende Überdimensionierung der Photovoltaik machen will. Also da gibt es ja einen, der so schöne Vorträge macht, die da heißen, mach die Dächer voll, nicht wahr, Volker? Und also man kann jetzt nicht... Ja. Man kann jetzt nicht sagen, okay, Haushalt, 5 kW PV-Anlage und dann heizt man im Winter noch ein bisschen mit, sondern es ist wirklich so, dass man dann wirklich in größere PV-Anlagen gehen muss, was eben die Flächen hergeben. Und das geht natürlich wieder damit einher, dass man im Sommer Überschüsse hat, aber das brauchen wir ja auch, denn irgendwo muss die Energie mal herkommen für die Verstromung und für die Speicherung, für die saisonale Speicherung in Form von Wasserstoff beziehungsweise dann mit methanisiertem Wasserstoff in Form von Methan. Also das Energiesystem muss sich natürlich dahingehend ändern und da braucht man viel mehr Photovoltaik. Und das, glaube ich, ist noch nicht bei allen so im Hinterkopf. Erst dann machen natürlich auch die Wärmeanwendungen Sinn. Wenn wir diese Überdimensionierungen so stark haben, dass im Winter auch genügend übrig bleibt, damit wir noch ein bisschen heizen können damit.
Wobei es gibt und ja auch noch den Wind.
Macht's, ja, aber Dunkelflaute und so. Aber es macht halt auch nur Sinn mit wirklich gut gedämmten Häusern, also mit hochwertigen Standards. Das muss man auch dazu sagen.
Bevor wir weitergehen, will ich kurz noch einen Hinweis geben, und zwar unsere Highlight-Gewinner. Wir zeichnen nicht mit viel Geld aus, aber wir zeichnen mit Sichtbarkeit aus und mit schönen Artikeln. Und alle unsere Gewinner haben Artikel bei uns auf der Webseite. Die findet man unter www.pv-magazine.de. www.awards.de/awards, also AWARDS. Dort können Sie das auch alles nachlesen, was wer gewonnen hat und warum derjenige oder diejenige gewonnen haben. Kommen wir mal zum nächsten. Der nächste ist, da ist Hans sogar nicht als Juror beteiligt, sondern als ein bisschen mit als Autor, nämlich Smart Power, Geschäftsmodell im Verteilnetz. Dazu vielleicht auch gleich was zu sagen. Also Hans Obern berät eben ja auch Smart Power, deswegen hat er da nicht mitgemacht bei der Juryentscheidung. Aber eben Winfried Wahl und Volker Quaschning. Außerdem hatten wir noch eine andere Jury in einem anderen Highlight auf unserer internationalen Plattform. Die haben das auch ganz hoch gerankt. Da ging es darum, dass man mit Großspeichern, ja, die werden ja schon gebaut, aber meistens als Netzspeicher. Und jetzt wissen wir alle, dass man im Verteilnetz ja auch ganz viel mit Speichern machen kann. Aber da ist es ganz schwierig, den Regularien gemäße Geschäftsmodelle zu bauen, die zum Beispiel Peak Shaving im Verteilnetz machen. Und da hat Smart Power einen Großspeicher gebaut, und ein Geschäftsmodell mit einem Gewerbebetrieb gebastelt, wo das vermutlich funktioniert. Jetzt spreche ich mal an, als Hans, als sozusagen als Berater von Smart Power.
Also vielleicht muss ich dazu sagen, es läuft noch nicht. Es ist zwar gebaut, aber es läuft noch nicht. Das liegt auch daran, dass man bei Speichern in Gebäuden ganz schön auf die Vorschriften achten muss, insbesondere Brandschutz und so weiter. Und dass da vieles einfach noch nicht klar und normativ geregelt ist, das muss man dazu sagen. Aber es ist auf einem sehr guten Weg und wir haben das Ganze auch durch einen TÜV begleiten lassen, damit wir dann bei Smart Power so eine Bauartzulassung für das Ganze bekommen, weil es ist noch ein Gag dabei, es ist ein Second-Use-Speicher aus gebrauchten Autobatterien sozusagen.
Also eine doppelte Innovation, einmal auf der Seite Second-Use-Speicher, genau. Einmal eben aber auch auf der Seite Geschäftsmodell, wie man die Abrechnung macht, wenn der Speicherbetreiber der Gewerbebetrieb ist, aber für das Peak-Shaving im Verteilnetz in irgendeiner Form entlohnt wird und der Netzbetreiber auch noch was hat und nicht nur einfach weniger Netzumlage abrechnen darf.
Genau, die Netzumlage ist ja auch das ganz Wichtige, was letztendlich eigentlich der Effekt von diesem Speicher sein soll. Ich habe euch vorher noch kurz so eine Infografik geschickt, Zusammensetzung des Strompreises. Wenn man ungefähr 30 Cent Haushaltsstrompreis rechnet, dann ist ja erstaunlicherweise die Stromerzeugung eigentlich ein relativ geringer Teil von dem Ganzen und die Netzentgelte, die machen mehr aus, als die Energieerzeugung eigentlich an diesem ganzen Kuchen ausmacht. Insofern ist Netzentgelte oder, ich sage jetzt mal, ein gutes Management dieser Netzentgelte, der Netzausbauten oder eben gerade auch Speicher als Alternative zu einem verstärkten Netzausbau, ist ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht nochmal kurz zu diesen Erlöskanälen, wie dieser Speicher refinanziert wird. Der macht also dann Primärregelleistung, wenn er am Netz hängt. Der macht sogenanntes Peak Shave oder eben Lastspitzenbegrenzung im Netz. Also auch Stadtwerke oder Verteilnetzbetreiber müssen Lastspitzen ja zahlen, wie auch ein Industriebetrieb. Und es ist eben ein Second-Use-Speicher. Das heißt, das ist ja auch irgendwo ein Erlöskanal, weil man bei der Erstellung Kosten gespart hat. Und dann macht der Speicher auch noch Blindleistung mit im Netz der Stadtwerke und das sogar in dem Fall ist das noch gratis mit dabei, also ein Zusatzeffekt. Und das muss man auch so natürlich sagen, so Großspeicher rentieren sich halt nur dann, wenn sie viele Aufgaben wahrnehmen. Eine Aufgabe alleine, so wie Primärregelleistung, wie immer gern gesagt wird, die kann heutzutage keinen Speicher refinanzieren, sondern das muss relativ intelligent verteilt sein und er muss viele Aufgaben machen.
Vor allem, wir brauchen ja auch die Anwendung im Verteilnetz, oder? Volker, beschäftigt ihr euch an der HTW auch mit Großspeichern und mit den Anwendungsmöglichkeiten von Großspeichern?
Wir testen sie nicht, aber die Anwendungsmöglichkeiten sind natürlich dann schon relativ interessant, nicht? Herr Altmaier tourt ja gerade durch die Lande und will allen Leuten Leitungen verkaufen. Und jetzt heißt es, wir müssen ja langsam machen mit dem solaren Windenergieausbau, weil wir keine Leitung haben. Dabei können wir in Deutschland ad hoc 150 Gigawatt Photovoltaik sofort im Gebäudebereich zubauen, wenn wir da schauen, dass der Strom halt auch dort bleibt und da verbraucht wird, wo er anfällt. Und dafür brauchen wir natürlich dann auch die Speicher. Und dann kommen wir natürlich auch weitgehend, also mit kaum oder gar keinen Leitungsbausbau, relativ weit. Und das wäre der Tempomacher oder wirklich der Turbo für die Energiewende, wenn wir jetzt in den Speicherbereich einsteigen. Und deswegen finde ich halt so ein Projekt auch super toll und wichtig.
Ja, vor allem auch Speicher im Verteilnetz, weil sonst muss man ja eben die ganze Energie raus und rein ins Verteilnetz transportieren und braucht dafür die Leitungen.
Genau, so bleibt der Strom da, wo er gebraucht wird, und das Argument, dass wir auf den Leitungszubau warten müssen, ist damit komplett entwertet, und deswegen kann man einfach loslegen. Und wir wissen, dass wir im Gebäudebereich roundabout 200 Gigawatt in Deutschland zubauen können. Vielleicht 30 oder sowas haben wir gerade gebaut. Also da ist noch richtig viel Luft, und das Potenzial müssen wir jetzt schnell nutzen.
Der nächste Preisträger, der war im Juni. Das war anlässlich der Juni-Ausgabe, die zur Intersolar immer rauskommt. Das war jetzt ein echter Photovoltaik- oder Solarpreis. Verschattung, na und? PV Magazine Top Innovation für AE Solar war damals die Überschrift. Ja, Esola hat ein Modul entwickelt, bei dem wirklich jede Solarzelle mit einer Bypassdiode überbrückt ist, und damit wird dieses Modul verschattungsresistenter. Da gab es eine Studie, die sie beim Fraunhofer, ich weiß nicht mehr bei welchem Fraunhofer, in Auftrag gegeben haben, die das auch gezeigt hat, dass wenn man einzelne Teile des Moduls verschattet, dass wirklich nur die verschatteten Zellen ausfallen an dieser Stelle. Die haben das zur Serienreife entwickelt und haben das gesagt, sie produzieren das jetzt. Die haben auch angefangen, eine Fabrik aufzubauen. Sie sagen, dass das auch kosteneffizient sei. Das muss man natürlich immer auch sagen. Da kann auch die Jury am Schluss nicht wirklich entscheiden, ob die Angaben der Firma an dieser Stelle stimmen. Aber ihr habt euch dort trotzdem für einen Award Top Innovation entschieden.
Für mich ist das Thema relativ spannend, weil ich in den 90er Jahren meine Doktorarbeit schon zur Verschattung bei Photovoltaiksystemen geschrieben habe, und da war eigentlich auch ein Vorschlag, dass man über jede Zelle eine Bypassdiode drüber packt, nicht? Weil man einfach dann, man hat ja jetzt das Problem, man hat bei Standard-Solarmodulen mit 60 Zellen in der Regel 3 Bypassdioden, eine über 20 Zellen, und wenn man eine Zelle verschattet, dann fällt ein ganzer Teilstrang im Modul aus, also 20 Zellen. Das heißt also, wenn ich 3 Zellen beim Standardmodul abdecke, dann ist das Modul tot. Und da hat man natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich eine Bypassdiode über jede Zelle schalte. Das heißt, dann habe ich wirklich nur der Teil, der verschattet ist, fällt aus. Der Rest bleibt weiterhin aktiv. Ist super. Es gab mal einen Hersteller in den 90er Jahren, das war Sharp, die das versucht haben, mal zellintegriert zu realisieren. Das Modul war, was weiß ich, 1-2 Jahre auf dem Markt, hat sich dann aber nicht durchgesetzt und ist dann wieder verschwunden. Seitdem ist die Idee tot und es hat sich keiner mehr drum gekümmert. Und AE Solar ist jetzt der Erste, der die Idee wieder aufgegriffen hat und das in ein Produkt moderner Bauart umgesetzt hat. Und das finde ich erstmal bemerkenswert. Ob es sich dann durchsetzt, ist eine andere Sache, aber das ist ja dann eher eine wirtschaftliche Frage. Aber von der technischen Sache ist es halt einfach interessant und spannend, und deswegen finde ich das ein sehr gutes Produkt.
Die haben ja auch zusammengearbeitet mit einem Hersteller von Bypass-Dioden, weil sie gesagt haben, sie haben jetzt auch neue Dioden dazu für entwickeln lassen, sodass da auch wirklich was anders gemacht wurde als in den 90er Jahren, würde ich mal vermuten.
Genau, in den 90er Jahren hat man das ja in die Zelle, das heißt, man hat einen Teil der Zelle dann praktisch inaktiv gemacht und dort eine andersrum gepolte Diode integriert. Das heißt also, dadurch ging aber halt auch die Modulleistung runter, und AE Solar integriert jetzt die Bypass-Dioden in den Leitern selber. Also das heißt, die Zelle bleibt so, wie sie ist. Und das ist natürlich auch im Vergleich zu dem, was Sharp macht, nochmal was anderes und deswegen auch durchaus eine Innovation.
Wir diskutieren ja oft darüber, was nun am Schluss wirklich eine Innovation ist, ob das wirklich die bahnbrechende Entwicklung sein muss, wo jemand zum ersten Mal irgendwas erfindet oder entwickelt, oder ob es eben auch das ist, dass man eine Idee aufgreift und versucht, zur Vollendung zu bringen, dadurch, dass man sie eben dann auch auf dem Markt verfügbar macht. Wie seht ihr das? Beides ist eine Innovation, beides gleichrangig?
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Wir hatten ja nochmal einen ähnlichen Fall, da kommen wir auch noch drauf, das waren die Kakowechselrichter mit Siliziumcarbid. Es gibt ja oft diese Meldungen, die durchs Facebook geistern, nach dem Motto, es hat jemand was ganz Neues erfunden und es geht jetzt besser als alles vorher und so weiter. Und meistens ist das eine Ente, ganz einfach. Weil eigentlich die Innovation irgendwann mal anders verläuft. Wir sind ja mittlerweile in einem professionellen Markt, wo es Module ja nicht erst seit 2 Jahren gibt, sondern seit 15, 20 Jahren oder die ältesten noch wesentlich länger. Und Zeichen dieses professionellen Marktes oder dieser professionellen Entwicklung ist ja, dass irgendwann die Schritte klein verlaufen und auch die kleinen Schritte dann einfach wichtig sind, weil sie einfach hier noch ein 0,5% und da noch ein 0,25% zu einer Innovation einfach über die Zeit hinweg führen. Und darum ist es wichtig, dass man auch solche Dinge, glaube ich, anerkennt. Ob es jetzt halbe Zellen sind oder Bypassdioden oder was auch immer, es führt zu einem letztendlich professionelleren Produkt, auch wenn es sich irgendwann nur mehr in kleinen Schritten weiter bewegt. Das ist einfach so.
Auch im Juni, da hatten wir noch einen weiteren Preisträger, ein Top-Business-Model, was jetzt auch wieder nicht aus dem direkten Solarbereich kam, sondern eben eher aus der Integration. Und es ging dann auch in Richtung Elektromobilität, nämlich Licht aus, Spot an PV Magazine, Top-Business-Model für The Mobility House. The Mobility House hat zusammen mit anderen Firmen die Amsterdam-Arena mit einem Großspeichersystem ausgestattet. Dieses Großspeichersystem wird mit verschiedenen Geschäftsmodellen refinanziert. Eins ist die Notstromversorgung bei den Großveranstaltungen, was sicher schon viel ausmacht, weil dadurch wirklich Dieselgeneratoren gespart wurden. Da gibt es Vorschriften, wie lange der Strom angeschaltet sein muss oder halten muss, damit man eben so ein Stadion dann auch evakuieren kann. Und auch die großen Konzertbetreiber, die karren sonst noch extra Dieselaggregate an, weil sie sagen, der Verdienstausfall, der Ausfall, der finanzielle Ausfall wäre einfach zu groß, wenn der Strom ausfallen würde. Aber es soll eben auch auf dem Primärregelleistungsmarkt eingesetzt werden und es soll auch zusammen mit der auf dem großen Parkplatz, der dort ist, benutzt werden, um die Elektroautos im Zweifelsfall zu laden. Mobility House hat inzwischen auch noch viel mehr in Richtung Elektromobilität gemacht. Die kommen eigentlich aus der Richtung bidirektionelles Laden von Elektroautos. Und die haben jetzt zum ersten Mal auch wieder mit Partnern Nissan Leaf war das, angeschlossen, um Primärregelleistung zu erbringen und gezeigt, dass es im Prinzip geht. Mir ist nicht ganz klar, ob man das schon Präqualifizierung nennt, was die gemacht haben, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne. Das passt auch in unseren Wort rein, oder? Solche Elektromobilität umspannenden Geschäftsmodelle.
Ja, genau. Es ist ja auch enorm wichtig jetzt für die Energiewende. Wenn man es einfach mal so schaut, so ein Tesla hat eine 100 Kilowattstunden Batterie. Damit kann ich in ein Familienhaus rein rechnerisch 10 Tage am Stück mit Strom versorgen, nicht? Und der steht im Carport rum und dann stellt man sich noch einen zusätzlichen Speicher in den Keller, der vielleicht nur 10 Kilowattstunden hat. Also insofern sieht man dieses Riesenpotenzial, was theoretisch vorhanden ist, aber in der Praxis halt derzeit noch gar nicht genutzt wird. Und wenn sich dann jetzt einfach Unternehmen dem annehmen und sagen, okay, wir gucken mal, dass wir das voranbringen, dass wir das nutzen, dann ist das natürlich schon super, weil, wie wir vorhin schon bei Smart Power gesehen haben, dass wir auf alle Fälle Speicher brauchen, möglichst schnell für die Energiewende. Und Speicher entweder direkt als stationäre Batteriespeicher oder halt in Kombination mit Elektromobilität. Das sind also hier zwei Lösungen. Das ist halt noch ein bisschen anderer Blickwinkel wie jetzt bei Smart Power. Und deswegen fand ich es auch ein sehr, sehr spannendes Projekt, was auf alle Fälle einen Preis verdient hat.
Und wir brauchen ja die Speicher vor allem auch, damit wir die Solarenergie ausbauen können. Und deswegen passen auch diese ganzen Speicheranwendungen zu PV Magazine. Wir berichten ja auch inzwischen, würde ich sagen, dass fast die Hälfte der Berichterstattung über Speicher und Speichertechnologien geht.
Naja, vollkommen klar. Ich meine, wir haben jetzt gut 40 Gigawatt PV im Netz. Die geringste Netzlast am irgendeinem Wochenende im Frühjahr liegt irgendwo so bei 50, 60. Das heißt, wenn wir jetzt einfach nochmal den PV-Anteil hier im Netz verdoppeln würden, heißt das, dass wir an sonnigen Tagen im Frühjahr am Wochenende deutliche Überschüsse haben. Also mehr Strom in Deutschland aus Solarenergie produzieren, als wir insgesamt verbrauchen können. Und das können wir dann entweder nur managen, indem wir den Strom wegschmeißen, was ja dann auch schade ist, oder indem wir halt schnell die Speicheranwendung reinbringen. Und wir reden ja immer noch, oder wir haben in Deutschland immer noch den 52 Gigawatt-Deckel. Das heißt also, den Ausbaustopp bei der Photovoltaik, der ja schon vielleicht nächstes oder spätestens übernächstes Jahr greifen wird. Und ein Grund dafür ist natürlich, dass die Politik momentan noch keine Idee hat, wie man größere PV-Mengen ins Netz integrieren kann. Oder anderes Problem ist natürlich auch, dass man der Kohle keine Konkurrenz machen will. Aber wenn wir wirklich diese großen Mengen haben wollen, dann brauchen wir möglichst gestern halt einfach Speicherlösungen.
Jetzt im Vorfeld hat Hans schon gesagt, dass richtig gesagt, dass The Mobility House den Preis ja bekommen hat für den Multi-Use-Speicher, also den Speicher mit vielen Geschäftsmodellen in der Amsterdam-Arena. Dass er das mit dem bidirektionalen Laden aber doch gar nicht ganz so unkritisch sieht. Was meinst du damit?
Ja, unkritisch. Es ist die Frage, wird es ein wirtschaftliches Modell, das bidirektionale Laden? Also wird sich wirklich der Privatverbraucher hinstellen und wird sagen, okay, ich stöpsle jetzt abends mein Auto an und habe dann vielleicht morgens weniger Reichweite, muss erst nochmal hinterlegen, meine Prioritäten, wie viel Reichweite soll denn drin bleiben und so weiter. Oder wird nicht irgendwann dieser 10 Kilowatt Hausspeicher einfach so günstig und Commodity, dass man sagt, den hat man sowieso. Und der reicht für die Nacht und das Auto nimmt man halt zum Fahren her. Es sind ja auch ein bisschen Gewährleistungsbedingungen, Akku, wie oft und wie viele Zyklen und so weiter. Und das ist die Frage, wie da der Autohersteller in die Bresche springen will. Aber wie gesagt, das ist eine Sache, die wird sich entwickeln. Entweder wird es ein Markt oder es wird keiner. In Japan ist es ja auch zum Beispiel von daher eine wichtige Sache, weil die Autos so als Notstromversorgung für Krisenzeiten gesehen werden. Auch das sollte man im Hinterkopf behalten. Und vielleicht zu dem, was Volker vorher noch gesagt hat. Klar müssen wir Solarstrom speichern in Spitzen, aber ich glaube, wir müssen uns einfach auch damit abfinden, dass wir die 5 sonnenreichsten Tage im Jahr einfach zu einem gewissen Prozentsatz wegwerfen. Das ist ja wirtschaftlich eine relativ geringe Einschränkung. Und für 5 Tage im Jahr wird man keine Speicher bauen. Das wird sich einfach in einem wirtschaftlichen Optimum irgendwo einpendeln. Ich vergleiche es immer gern mit der Regentonne, die hat man im Garten, obwohl die sicherlich 10-mal im Jahr überläuft, aber es wird sich keiner jetzt überlegen, ob er jetzt 10 Tonnen nebeneinander stellt, um den Platzregen, der 5-mal im Jahr kommt, wirklich aufzunehmen. Also es wird sich einfach wirtschaftlich irgendwo einspielen und da wird Verlust von Solarenergie, glaube ich, irgendwann nicht so kritisch sein, da wird man damit leben können. Vielleicht nochmal zu dieser Amsterdam-Arena. Ich glaube, für uns war es auch ganz wichtig, dass es einfach ein Projekt ist, wo man sagt, okay, ich baue ein Stadion und wenn ich ein Stadion baue, habe ich Flächen und wenn Flächen da sind, dann gehört da Photovoltaik drauf. Und wenn ich sowieso Notstrom brauche, dann mache ich das mit dem Speicher. Das muss irgendwann einfach selbstverständlich werden. Und jetzt sind wir in einem Status, wo man sagt, oh, die machen das und die integrieren das und bauen das rauf. Und irgendwann, relativ schnell, muss es eigentlich so sein, dass man sagt, wenn ein Projekt gemacht wird, dann muss das eigentlich selbstverständlich sein, dass man das macht. Oder auch im Einfamilienhausbereich. Wie kann es sein, dass wir momentan nur 7% der Neubauten mit Photovoltaik ausstatten? Es muss doch so sein, dass es vielleicht 93% sind und nicht 7% und die restlichen 7%, da geht's nicht, weil... Und ich glaube, da müssen wir relativ schnell hinkommen, weil sonst haben wir mit der Energiewende schlechte Karten. Aber ich bin da auch ganz guter Dinge, dass wir das schaffen, dass sich da in den nächsten Jahren sehr viel tut.
Kommen wir zum nächsten Preisträger. Das war Commetering, auch im Juni 2018, von der Zwangsbeglückung zu digitalen Geschäftsmodellen der PV-Betreiber. Commetering, das ist ein Messstellenbetreiber, die jetzt sagen, sie fokussieren sich vor allem auf Photovoltaikbetreiber. Hintergrund ist, dass sie aus dem Photovoltaikforum heraus entstanden sind. Das geht ja in Richtung Reizthema, würde ich mal sagen, nämlich in Richtung Sinn und Unsinn von Smart Meter und Smart Meter Gateway, die man vielleicht ja auch unterscheiden muss. Wie schätzt ihr das? Ich meine, damals haben die den Preis bekommen, weil sie was gemacht haben, wo sie gesagt haben, naja, wenn Solaranlagenbetreiber jetzt aktiv werden, dann können sie den Rollout des Smart Meters, Smart Meter Gateways noch um einige Jahre verschieben für sich.
Also vielleicht holen wir einfach mal aus, Smart Meter wird man langfristig schon brauchen, also aber langfristig, da ist die Betonung drauf, weil wir müssen Preissignale bis zum Endkunden durchreiten. Das heißt, wenn wir mal 200 Gigawatt PV haben, dann haben wir irgendwann Tage, wo wir in Solarstrom ertrinken und dann macht es natürlich auch Sinn, dass jeder sehr günstig an den Solarstrom rankommt, um ihn dann auch zu nutzen, zwischenzuspeichern, keine Ahnung, was damit zu machen. Und dafür braucht man natürlich die nötige Technik. Was jetzt geplant ist, ist aber nicht mal ansatzweise das, was wir brauchen. Das heißt, es gibt einen planlosen Smart Meter Rollout. Der trifft jetzt vor allen Dingen Photovoltaikanlagen. Das heißt, wenn ich eine Photovoltaik-Bestandsanlage habe, die ganz kleinen Anlagen sind ja raus, aber wenn ich sonst eine Photovoltaikbestandsanlage habe, kriege ich jetzt so einen Smart Meter demnächst übergeholfen und muss dafür 150 Euro im Jahr zahlen in der Größenordnung. Das ist also festgelegt. Man hat in der Regel als Photovoltaikanlagenbetreiber da keinerlei Nutzen davon. Das heißt, wenn ich jetzt schon ein Monitoring-System habe, was also mein Photovoltaik-System monitort, dann habe ich den Vorteil, dass ich vielleicht nicht mehr am Jahresende den Zählerstand ablesen muss und aufschreiben muss, sondern dass das automatisch geht. Aber das ist ja keine 150 Euro wert. Und dann haben wir bei wirklich so Anlagen im Bereich 7 bis 10 kW, wird einfach der Smart Meter bei einigen Anlagen die Wirtschaftlichkeit komplett zerschießen. Das heißt, ich habe keinerlei Vorteil, aber man hat hier eine Wirtschaftlichkeitsbremse. Und deswegen ist das aus meiner Sicht, so wie es momentan gemacht wird, auch wenn wir das langfristig brauchen, kompletter Nonsens, vor allen Dingen auch die Kosten auf die Betreiber umzuwälzen. Und deswegen ist es ganz gut, wenn da jemand mal sagt, okay, wir haben eine alternative Idee, um diesem Irrsinn einfach mal ein bisschen die rote Karte zu zeigen.
Und liegt das auch daran, dass man ja das vermischt, nämlich dass man die Sicherheitsanforderungen so hoch treibt, weil man die Anlagen steuern will damit? Wenn man steuern will, braucht man vermutlich hohe Sicherheitsanforderungen, damit eben niemand sich da einhacken und einen Stromausfall dadurch provozieren kann. Aber wenn es jetzt wirklich darum ginge, um die Daten zu erfassen, dann bräuchte man ja vielleicht nicht dieses System in dieser ganzen Komplexität.
Also ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil überall, wo man Datenverbindungen schafft, da sind auch Datenverbindungen hackbar. Und es ist wirklich die Frage, welche Verbindungen braucht man oder was kann jetzt wirklich in sich als Einheit laufen. Und ich glaube, der Vorteil der erneuerbaren Energien muss ja auch sein, dass man wirklich für sich betriebsfähige Einheiten schafft, die nicht nur funktionieren, wenn das weltweite Datennetz läuft, sondern die eben auch in kleineren Einheiten gehen. Sonst haben wir irgendwann einmal ein Riesenproblem, weil wir haben ja ständig Schwierigkeiten mit irgendwelchen Dateneingriffen von Dritten. Und ich glaube nicht, dass wir das Energiesystem dorthin entwickeln sollten, dass wir da immer anfälliger werden. Was ich eigentlich sehr gefährlich finde, also zum einen, glaube ich, haben wir ja damals gesagt, wir nehmen diesen Preis oder wir zeichnen das aus, weil es eigentlich das geringere Übel ist. Also Jürgen Haar möge das verzeihen. Wir haben gesagt, das kommt aus der Branche, das geht mit wenig Kosten und ist vielleicht eine Alternative für eine teurere Lösung, also ist das für uns preiswürdig. Ich glaube, dass gerade politisch die Smart Meter oft so ein Feigenblatt sind. So nach dem Motto, was habt ihr denn für erneuerbare Energien getan? Na klar, wir haben Smart Meter eingeführt. Was habt ihr noch getan? Okay, wir haben Speicher eingeführt, die man vielleicht momentan noch gar nicht so dringend bräuchte. Und was habt ihr noch getan? Ja, wir machen Förderprojekte in Wasserstoff. Was auch, glaube ich, oft nicht durchdacht ist, wenn man Wasserstoff jetzt fürs kleine Auto sich vorstellt, dass das die Lösung ist. Und was wir eigentlich brauchen, sind erneuerbare Kilowattstunden und nochmal erneuerbare Kilowattstunden. Und wenn wir Smart Meter als Alternative zu neuen PV-Anlagen sehen, und so sieht es, glaube ich, mancher Politiker, wir haben ja unsere Pflicht getan, wir sind da dran, ganz innovative Projekte einzuführen, aber dann haben wir auch ein Problem mit der Energiewende, weil die Zähler werden es nicht machen, sondern wir brauchen Module, die erneuerbaren Strom erzeugen.
Genau. Jetzt war ich noch. Du wolltest was sagen, Volker?
Nee, vollkommen in Ordnung. Also erstmal ausbauen, erstmal die 200 Gigawatt aufs Netz und dann kann man sich immer noch überlegen. Also wir haben ja bei diesem Smart Meter Rollout ja keinerlei sinnvolle Anwendung momentan. Das heißt, wir haben nur Mehrkosten und wir haben das auch schon mal durchgerechnet. Das wird dazu führen, dass die Photovoltaikanlagen, die neu gebaut werden, noch kleiner werden, weil alle dann versuchen, noch unter dieser Smart-Meter-Grenze zu bleiben, weil die einfach mehr Kosten bedeutet. Und das heißt, das Signal, was davon ausgeht, ist einfach fatal. Liebe Leute, baut noch weniger und kleinere Anlagen. Und das muss man natürlich versuchen, wirklich dann zu verhindern oder irgendwelche Alternativen zu entwickeln. Und zumindest mal haben wir hier bei dem Preisträger jemand, der es versucht, etwas billiger zu machen.
Jetzt war ich Anfang Dezember auf der Digital Solar and Storage Tagung in München, die von Solar Power Europe veranstaltet wird. Das Wort Digital ist schon im Programm drin. Da waren aber wirklich hochrangige Teilnehmer aus verschiedenen Branchen, auch aus der Solarbranche, aber eben auch viel von Energieversorgern. Und da wurde dieser Mangel des Smart-Meter-Ausbaus immer wieder kritisiert und wurde auch im Vergleich zu anderen Ländern gezogen, wo er aber ja anscheinend auch billiger gemeistert werden kann. Das heißt, da war eigentlich eher der Tenor zu sagen, naja, man versucht hier zu viel Komplexität reinzubringen in Deutschland.
Also ich will hier jetzt nicht den Teufel an die Wand malen, aber es gibt ja diesen schönen Roman Blackout, den sollte man sich eigentlich schon mal zu Gemüte führen. war ja ganz interessant, weil der Autor von Blackout, der musste die Hälfte der Geschichte nochmal wegschmeißen, weil inzwischen durch die Realität überholt hat damals, weil Viren in Kraftwerksoftware eingedrungen sind. Aber das nur nebenbei, wo nahm dieser Blackout-Fall seinen Ursprung? Der nahm seinen Ursprung in Großbritannien. Denn da hat man schon Smart Meter, und zwar steuerbare Smart Meter, und irgendwann hat man es geschafft, oder zumindest in der Geschichte hat man es geschafft, die zu hacken, die ein- und auszuschalten, und das war die Möglichkeit, das Energieversorgungssystem anzugreifen. Also es ist, man muss wirklich Kosten, Nutzen und vor allem Risiken auch abwägen und dann entscheiden, was macht Sinn. Und in allen Haushalten Smart Meter einzuführen, würde nur was bringen, wenn die Stromdifferenz, die Preisdifferenzen im Strom so groß wären, dass man sich entscheidet, okay, jetzt schaue ich nicht abends die Tagesschau an, sondern mittags, oder jetzt wasche ich nicht abends, wenn ich zu Hause bin, sondern mittags. Das ist aber momentan nicht so. Momentan ist der Strom und die Energie viel zu günstig und die Differenzen viel zu klein, dass gerade im Haushalt sich da irgendwer sich drum scheren würde um diese Smart-Meter-Signale. Im Gewerbe und in der Industrie kann es natürlich ganz anders sein, da ist es natürlich total sinnvoll, im Haushalt eigentlich ja, weniger.
Ein Thema, was uns bestimmt erhalten bleibt, vor allem jetzt im Zusammenhang mit Batteriespeichern und wenn es darum geht, wie man die Batteriespeicher im Netz nutzt, aber das führt jetzt, glaube ich, zu weit, wenn wir da weitergehen, weil wir haben dieses Jahr oder vielmehr im Jahr 2018 noch drei weitere Preisträger. Kommen wir erstmal zum September. September, da kann man sehr schön sehen, wie unser Preis funktioniert. Denn im September gab es im Jahr 2018 keine Preisträger. Da gab es auch, ich glaube, ungefähr 15 Bewerber. Aber da hat die Jury gesagt, da wissen wir nicht genug. Und so funktioniert der Preis auch. Wir von der Redaktion sind dann sozusagen die Informationsbeschaffer für die Jury. Wir haben danach recherchiert, wir haben dann noch Fragen den Unternehmen und den Bewerbern Fragen gestellt. Wir haben darüber berichtet und dann ging es weiter in der Novemberrunde. Und in der Novemberrunde haben dann drei von denen, die wir dann im September verschoben hatten, am Schluss wirklich ein Award, ein Highlight bekommen. Nämlich das eine war, Hans hat es schon angesprochen, der neue Silizium-Carbid-Wechselrichter von Carco. Carco bringt jetzt auf den Markt mit größerer Stückzahl einen Wechselrichter, der Siliziumcarbid nicht nur in den Dioden enthält, das ist schon seit langem gang und gäbe in der Branche, sondern eben auch MOSFETs benutzt statt Silizium-IGBTs, die sonst die Schalter sind, um den Gleichstrom zu hacken und daraus Wechselstrom zu machen. Auch diese Silizium-Carbid-MOSFETs gab es schon länger. Das wurde schon am Fraunhofer ISE entwickelt. Ich glaube, es hat wahrscheinlich schon vor 10 Jahren ungefähr angefangen. Refusol hatte mal ein Gerät ausgestellt auf der Intersolar. Aber es gab es eben nie in größeren Stückzahlen. Dieses Jahr hat ABB das Gleiche gemacht, hat sich damit nicht beworben. Deswegen, Carco hatte sich damit eben beworben. Deswegen hat Carco den Preis gekriegt.
Ja, hast du eigentlich schon gut zusammengefasst, kann man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Genau, Siliziumcarbid, ich erinnere mich noch irgendwo in Staffelstein, hat das mal das Fraunhofer ISE vorgestellt, was mich damals schon begeistert hat. Also man kriegt halt einfach viel bessere Wirkungsgrade hin, weil die Verluste kleiner sind in den Schaltern. Also das ISE hatte dann vor schon gut 10 Jahren einen Wechselrichter mal mit 99% Wirkungsgrad, was damals revolutionär war. Und ja, jetzt wird das einfach auch umgesetzt. Da sieht man auch immer, wie lange es dann dauert von der Idee in der Forschung bis zur Massenfertigung. Und da Carco jetzt der erste war, den wir hier auszeichnen konnte, denke ich mal, ist das schon was wert, weil das ist eine Technologie, die ist neu, die kann die Wechselrichter entweder kleiner machen oder effizienter. Und wenn sich jetzt jemand traut, die auch dann wirklich einzusetzen, dann ist das doch eine ganz gute Sache.
Carco hat ja vor allem auch damit argumentiert, dass Siliziumcarbid-Halbleiter noch am Anfang der Lernkurve stehen oder zumindest noch nicht so weit unten in der Lernkurve wie die konventionellen Siliziumhalbleiter, und dass es daher auch noch mehr Kostensenkungen in der Zukunft verspricht, was bestimmt ja auch noch ein Punkt ist.
Ja. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man anerkennt, man muss einfach produzieren, um Kosten zu senken. Und um das Ganze in den Griff zu bekommen. Man hat das jetzt öfter gehört in den letzten Monaten. Ein Elon Musk hat von der Produktionshölle gesprochen und hat es jetzt scheinbar geschafft, seine Fahrzeuge wirklich in die Produktion überzuführen. Also Innovation und Entwicklung ist das eine und dann Produktion und Serienreife und Preise runter, das ist das andere. Und ich glaube, das sehen wir auch in unserer ganzen Geschichte der Photovoltaik. Man hätte vor 20 Jahren Förderprogramme auflegen können bis zum Abwinken, millionenschwer, und hätte nie Erfolge erreicht in der großen Kostensenkung von Modulen. Jetzt haben wir Module, die kosten mittlerweile tatsächlich ein Zehntel von dem, wie wir es vor gut 10 Jahren eingekauft haben, also ein Zehntel, und das haben wir nur durch Mengen erreicht. Nur dadurch, dass produziert worden ist, dass verkauft worden ist, dass gebaut worden ist, und das ist eigentlich der Erfolg des EEG, glaube ich, muss man an der Stelle auch nochmal ganz deutlich sagen. Und nur einer, der wirklich ja, die Dinge in die Serienreife bringt, der hat eigentlich den Weg bis zum Ende gegangen, und nur dann ist es eigentlich zum Nutzen des Kunden.
Da ist an der Stelle. Wie bitte?
Und der Energiewende.
Da muss man der Ehrlichkeit halber auch noch dazu sagen, dass Carco natürlich auch das nicht alleine gemacht hat, sondern mit Infineon zusammengearbeitet hat, und dass Silizium-Carbid-MOSFETs jetzt kommen, liegt zum großen Teil auch daran, dass eben die Wertschöpfungskette jetzt besser funktioniert, besser etabliert ist, es zuverlässiger die Bauteile gibt und dass eben vor allem die Silizium-Carbid-Bauteile günstiger geworden sind. Auch wieder dank Elektromobilität, weil die auch in Elektroautos eingesetzt werden und dadurch natürlich die Stückzahlen stark steigen. Elektromobilität leitet auch über zu unserem zweiten Preisträger von November 2018. Das ist nämlich das Startup Charge X. Die haben eine sogenannte sequentielle Wallbox entwickelt. Ich gebe da gleich mal dir, Hans, das Wort, weil du kannst besser erklären, was sequentielle Wallbox denn bedeutet.
Ja, ich fange gar nicht bei der Theorie an, sondern habe ein Beispiel. Ich war gestern mit meinem Renault Zoe beim Service, und dann haben die gesagt, ja, sie haben immer wieder Probleme, weil sie haben schon so viele Elektroautos, aber sie haben einen schwachen Anschluss. Das heißt, sie können die Autos nicht alle aufladen. Und jetzt könnte sich einer hinstellen und könnte sagen, ich stecke jetzt die ersten zwei an, wenn wir Feierabend machen um 17 Uhr. Und dann komme ich 2 Stunden später und stecke um und lade die nächsten 2 und wieder 2 Stunden später, aber der ist die ganze Nacht beschäftigt und der kostet Geld. Und das ist eigentlich genau das, was die Lösung von Charge X macht. Nicht irgendwo an der Autobahn, da macht es keinen Sinn, weil da muss ja jeder irgendwo schnell weiter, sondern da, wo die Fahrzeuge länger stehen, beim Arbeitgeber, im Autohaus, in Tiefgaragen, und die Fahrzeuge stellen sich einfach hin nebeneinander, und mit einem Hausanschluss bediene ich nicht nur eine vollwertige Wallbox, sondern vielleicht 5 oder 7, die hintereinander hängen, und dann werden mit einer gewissen Priorisierung die Fahrzeuge hintereinander aufgeladen, ohne dass sich einer drum kümmern muss. Ich glaube, so kann man das Ding zusammenfassen, was Charge X sich da einfallen hat lassen.
Wobei, ich könnte ja eigentlich auch herkommen und sagen, ich lade alle Autos nur mit geringerer Leistung. Statt 5 Autos hintereinander zu laden, lade ich alle mit einem Fünftel der Leistung. Würde ja auch funktionieren.
Ja, das geht nicht so einfach. Zum einen sind die Autos einfach sehr unterschiedlich. Die einen steckt man an eine Wallbox an, dann nehmen sich die da 22 kW dreiphasig. Und das andere Auto an dieselbe Wallbox gesteckt, das nimmt sich 3,7 kW einphasig. Also da sind die Unterschiede relativ groß. Das ist schon mal das eine. Und das andere ist auch, jedes Auto fängt erst ab einer Mindestladeleistung zu laden an. Man muss jedem Auto mindestens 6 Ampere zugestehen. Manche brauchen 10, manche brauchen 12 Ampere, weil sonst sagen die Ladegeräte, sorry, mit dem Strom fange ich nicht an. Und deswegen ist dieses analoge Verteilen der Ladeleistung, das machen ja auch viele und das macht natürlich auch Sinn. Auch das Mischen macht vielleicht Sinn, sequenziell und analog. Aber das rein analoge Leistung einfach runterdrosseln, bis es nicht mehr geht, das geht mit allen Autos eigentlich nicht. Also da gibt es eine gewisse Mindestgröße und da muss man drüber liegen, ansonsten geht es nicht.
Ich habe ja hinterher dann über den Gewinner Charge X geschrieben und auch noch lange Interviews geführt. Ich hatte ja den Eindruck, dass ein zweites Standbein der Firma eben auch die Ladeintelligenz ist, weil die sagen, naja, wir müssen ja dann auch die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wann wer wie viel geladen wird. Und dazu braucht man zum einen Oberflächen, über die die Daten erfasst werden können, nach denen das entschieden werden können. Es müssen Kriterien festgelegt werden, nach denen das entschieden werden kann. Die sagen, im Prinzip sind sie der Meinung, der Tobias Wagner, der Gründer von ChargeX im Prinzip ist ja der Meinung, dass ja die Leute die hohe Ladeleistung gar nicht immer brauchen. Also meistens brauchen die Leute gar keine hohe Ladeleistung, weil die Autos eben doch länger irgendwo stehen. Aber man muss das eben intelligent verwalten, wann wer geladen wird. Und das ist eben der zweite Teil dessen, was die Firma im Zuge dieses sequentiellen Ladens macht.
Genau, und das spielt ja sehr in den Alltag rein. Das heißt, ich komme an die Firma und muss dann irgendwie dem System mitteilen, wann will ich wieder fahren oder will ich vielleicht zur Not in der Brotzeitpause auch nochmal wegfahren oder ist der Chef vielleicht der Wichtigere oder ist der von der Personalabteilung der Wichtigere, der immer ein volles Auto braucht. Und man will sich ja da nicht in irgendein System reintippen und da irgendwas groß sich erstmal Handbücher durchlesen, sondern das muss man sehr einfach und intuitiv gestalten. Und da gibt es einen schönen Spruch, etwas sehr einfach zu gestalten, ist eine sehr anspruchsvolle und komplizierte Aufgabe. Und das, glaube ich, ist ja ganz sicherlich was, wo man viel Gehirnschmalz reinstecken kann und dann schöne Lösungen anbieten kann.
Da haben wir übrigens auch den Bezug zur Solarenergie und zur Photovoltaik, dass nämlich gerade ja sich das auch entwickelt, wenn man in Gewerbebetriebe guckt, Mitarbeiter laden oder Fahrzeugflotten laden, da muss man ja auch sehr gut managen, dass man nicht die Leistungspeak, die die Firma hinterher aus dem Netz bezogen hat, beziehen muss, in die Höhe treibt und damit die Stromkosten in die Höhe treibt. Und zum anderen, wenn eben auch dann hoffentlich eine Solaranlage auf dem Gewerbedach installiert ist, dass man eben möglichst viel mit Solar laden kann. Und auch das berücksichtigt die Steuerung von ChargeX. Oder ist ja daran arbeiten die zumindest dazu, dass das auch berücksichtigt wird.
Da gibt es übrigens einen ganz interessanten Aspekt, jetzt vielleicht ein bisschen unabhängig vom Preisträger zu sehen, aber das ist ja auch zwischendurch gab es ja jetzt mal vor 14 Tagen so Studien, wenn wir mehr Elektroautos haben, wird der Strom billiger. Weil, nochmal, Netzkosten machen viel aus. Die Netze sind eigentlich momentan sehr wenig ausgelastet. Und wenn wir das schaffen, die Netze konstanter auszulassen, dann haben wir eine Investition, die einfach über mehr Stunden im Jahr sich refinanzieren kann. Und dann haben wir letztendlich das Potenzial, dass die Energie für den Endverbraucher billiger wird, weil einfach die Netze konstanter ausgelastet sind, wenn wir gerade die Autos als steuerbare Lasten im Stromnetz viel mehr nutzen. Ist ein sehr interessanter Aspekt, finde ich.
Ja, nee, finde ich sehr interessant, weil viele sagen ja auch, naja, wenn wir jetzt die Elektromobilität ausbauen und alle gleichzeitig laden, dann bricht ja sofort das System zusammen und deswegen brauchen wir einfach auch intelligente Systeme, die das dann weiter verteilen und dann können nämlich auch Elektroautos netzdienlich sein und die Energiewende auch schneller voranbringen, was den meisten ja gar nicht klar ist. Da wird das immer nur so als das Horrorszenario dargestellt. Und insofern ist dieser Preis auch unter dem Kontext zu sehen. Das ist einfach die Frage, wie schaffen wir es wirklich, die Energiewende schnell voranzubringen, die Elektromobilität zu integrieren, am besten noch mit Solarenergie zu kombinieren. Und das ist doch hier ein sehr schönes Beispiel dafür.
Kommen wir zum letzten Preisträger 2018, nämlich OpenEMS, Open Source Betriebssystem für Energiemanagement. Das ist hervorgegangen aus der Fenicon Software. Fenicon ist ein Speicherintegrator. Die haben eine Software geschrieben, mit dem sie eben auch Multi-Use, mehrere Geschäftsmodelle für Gewerbespeicher steuern können. Und die haben gesagt, naja, sie halten das nicht für sinnvoll, dass jedes Unternehmen das selber entwickelt, sondern sie wollen, dass das Open Source weiterentwickelt wird, haben ihre Software zur Verfügung gestellt, haben jetzt also sich engagiert, dass sich eine Stiftung gründet oder vielmehr Association ist jetzt draus geworden. Da muss man dann noch einige rechtliche Dinge vermutlich betrachten, wo es auch schon einige Mitglieder gibt, zum Beispiel auch das Bayernwerk, also Netzbetreiber sind auch dabei und die sagen, sie wollen jetzt Open Source dieses Betriebssystem, dieses Energiemanagementsystem für Speichersysteme, eigentlich haben wir alle Größen von Speichersystemen im Hinterkopf, also von kleinen bis zu großen Gewerbespeichern entwickeln und zur Verfügung stehen und die Speicherintegratoren, die müssen dann nur noch einzelne Anwendungen, sogenannte Apps, die dann gerne genannt werden, auch von der Association, von der OpenEMS Association entwickeln und können sich damit auch unterscheiden. Da hattest du, Hans, ein langes Gespräch mit dem Franz Josef Feilmeier von Fenicon darüber, ob das sinnvoll ist, wie es sinnvoll ist und was die Schwierigkeiten vielleicht dabei sind. Wie schätzt du das ein?
Ja, ich schätze das als erstmal als einen ganzen Haufen Arbeit ein, da die Leute an einen Tisch zu holen und miteinander was zu machen. Da glaube ich, hat man sich schon was vorgenommen, gerade weil es ja auch schon viele verschiedene Ansätze gibt und viele verschiedene Bussysteme und Busnormen und so weiter. Also da wird man, denke ich mal, einen langen Atem brauchen, das ist mal ganz sicher. Vielleicht wird es ja auch mal Stoff für nochmal eine extra Sitzung oder so. Aber der Ausgangspunkt ist eigentlich ganz ähnlich zu dem, was wir gerade vorher gesagt haben. Es ist wieder die Priorisierung. Wenn man sich einen Haushalt vorstellt, dann haben wir PV vielleicht oben, dann wollen wir mit der PV zu günstigen Zeiten den Speicher laden, dann wollen wir vielleicht mit Überschüssen den Heizstab bedienen, dann wollen wir vielleicht zu günstigen Zeiten das Auto laden, das wollen wir auch eben ja, möglichst energiefreundlich machen oder möglichst netzfreundlich machen, und dann gibt es vielleicht noch das Signal, wann ist denn der Strom im Netz billig, weil gerade viel Windkraft vorliegt. Das ist zum einen wieder ein Thema der Priorisierung, und da will sich ja der Nutzer eigentlich nicht drum kümmern, sondern das soll selber laufen. Und hardwaremäßig wird es momentan so gemacht, wenn einer all diese Systeme einrüstet, der kauft sich irgendwo einen automatischen Heizstab, der kauft sich einen Speicher und der kauft sich noch eine steuerbare Wallbox, dann setzt er momentan im Ernstfall vielleicht 4 verschiedene Zähler hintereinander. Die hängen alle am Einspeisepunkt des Hauses. Ich hatte das bei mir schon mal, weil wir da bei Schletter früher auch schon sehr viel gemacht haben mit PV-gesteuerten Laden und so weiter. Und ich hatte bei mir so den Prototyp-Haushalt und ich glaube, ich habe 5-mal hintereinander meine Hausverteilung umgebaut. Und genau das ist eigentlich der Ansatz, was man vermeiden will. Einen Zähler einbauen, der seine Signale dann intelligent an alle Systeme verteilt, und dazu müssen sich alle Systeme miteinander unterhalten können. Aber ich glaube, das kennen wir von anderen Industriebereichen her. Irgendetwas zu normen und viele an einen Tisch zu holen, das ist eine schwierige Sache und eine langwierige Sache. Und wie gesagt, der Ansatz ist sicher sehr, sehr sinnvoll, und ich denke, da werden wir die nächsten Monate sicherlich noch mitbekommen, wie sich das entwickelt. Also,
und der Unterschied zu
viel Arbeit dran.
Der Unterschied zu so Projekten wie KNX, KNX ist ja auch, hat sich ja auch stark entwickelt in den letzten Jahren, ist eben, dass der Netzbetreiber mit dabei ist bei dem OpenEMS. Das heißt, das ist sozusagen ein, ich weiß gar nicht, was jetzt der Unterschied da ist, ob es wirklich ein Standard ist, auf jeden Fall ein System, was eben nicht nur im Haus arbeitet, sondern eben auch die Bedürfnisse der Netzbetreiber befriedigen soll.
Genau, das ist ja auch das Wichtige, weil momentan sagt man immer, die Hausspeichersysteme, die momentan gekauft werden, das ist ja eigentlich eine gute Sache, weil tendenziell arbeiten die ja eigentlich im richtigen Rhythmus, nehmen Mittag die Spitzen weg, speisen dafür abends ein, aber sie sind unter Umständen nicht immer netzdienlich, weil die speisen jetzt vielleicht gerade aus, aber der Netzbetreiber, der hätte gerade eine ganze Menge Windkraft, weil gerade irgendwo eben sehr viel Wind ist. Und deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass das zusammenwächst und dass diese Signale damit reinkommen. Aber wie gesagt, die Priorisierung und auch die Anreize für den Verbraucher, das auch zu nutzen, wann ist Windkraft da, dann muss sie auch günstig sein, und dann muss man die anderen Prioritäten vielleicht hinten anstellen. Also wie gesagt, das ist sicherlich ein Schlüssel zur Energiewende, aber da steckt eine ganze Menge an Kommunikation dahinter und viele Leute, die sich an einen Tisch setzen müssen und die einfach das definieren müssen, welcher Weg ist sinnvoll und welche Systeme brauchen wir dazu.
Ich halte das auch für wichtig, dass wir jetzt so ein System haben, was dann übergreifend ist. Ich meine, ich habe zu Hause halt auch irgendwo ein Elektroauto, eine Wallbox und eine Solaranlage. Ich versuche halt immer solargesteuert zu laden, aber wenn man dann schaut und auf dem Markt was kaufen will, dann ist die Auswahl relativ eingeschränkt. Das heißt, es gibt einen Hersteller A, der nur noch mit einem von einer Wallbox, der mit dem Wechselrichterhersteller B zusammenarbeitet, und Punkt, mehr gibt es nicht. Und dann muss ich halt einfach das System kaufen. Und wenn ich einen falschen Wechselrichter habe, geht es gar nicht. Also insofern ist das relativ wichtig, dass sich sowas verbreitet und dass da auch alle mit dabei sind. Und wenn das jetzt wirklich der ganz große Wurf ist bis hin zum Netzbetreiber, ist das ein sehr, sehr guter Ansatz.
Damit sind wir durch 2018 durch. Jetzt, wenn wir mal in die Zukunft schauen, also wir hatten jetzt ja Preisträger, Bedul-Technologie, Speicher haben wir immer wieder gehabt bei uns, verschiedene Dinge, sowohl eine Software zur Steuerung, eben die OpenEMS, sowohl Gewerbespeicher in verschiedenen Formen, von Smart Power, von The Mobility House. Wir haben Digitalisierung, vielleicht ein bisschen Bremsen der aus eurer Sicht unnötigen Digitalisierung. Digitalisierung bei Commetering. Wir haben ChargeX, Elektroauto und Elektroladeinfrastruktur. Wir haben wirklich Hardware im Solarbereich, Carco, Silizium-Carbid-Wechselrichter. Was bleibt uns eigentlich für die Zukunft, für 2019? Aus welchen Bereichen würdet ihr euch denn mal Bewerber wünschen? Was wäre denn nötig noch, um weiter Solar-, Speicherbranche und die Energiewende nach vorne zu bringen?
Naja, jetzt haben wir ja Neujahr, da kann man ja irgendwelche Neujahrswünsche sich wünschen. Ich würde mich mal wünschen, wenn wir einen Preis für die Regierung verteilen können, weil sie den 52-Gigawatt-Deckel beseitigt hat und das Ausbauziel für die Photovoltaik auf 15 Gigawatt nach oben gesetzt hat.
Oh ja.
Das wäre mal, sage ich mal, so ein frommer Neujahrswunsch. Ansonsten lasse ich mich da gerne überraschen, weil die Branche, also das haben jetzt auch die Preisträger wieder gezeigt, ist viel innovativer und spannender, als man eigentlich gesehen hat. Also vor 2-3 Jahren hat man gesagt, naja, bei Modulen irgendwo, die haben ja alle so Richtung 20% Wirkungsgrad, da ist alles durch. Man sieht aber momentan, dass sich da wahnsinnig viel tut und auch gerade beim Energiewendebereich, den verwandten Systemen, Elektromobilität, Speicher. Und deswegen bin ich sehr, sehr guter Dinge, dass da noch neue Sachen kommen. Hoffen tun wir natürlich, dass die Politik das Ganze auch unterstützt, weil man kann halt noch die tollsten Innovationen haben. Wenn die Politik den Markt abwirkt, dann hilft das dann natürlich dann auch nicht mehr wirklich.
Hans, hast du auch Wünsche?
Ja, das sind super Neujahrswünsche. Speziell bei uns in Bayern, wir sind ja sehr katholisch, da kommt nach Neujahr immer noch Heiligen Drei König, also Epiphanie. Da darf man sich auch noch was wünschen. Ich würde mir noch die Eigenverbrauchsumlage wünschen, dass die noch wegkommt, weil sie einfach sinnvolle Projekte oft blockiert und behindert. Und wenn wir auf den Speicherbereich das Ganze noch beziehen, einfach die Doppelbelastung von Speichern und einfach die Anwendungshindernisse, die rechtlichen, die müssten natürlich auch da mit einem Federstrich eigentlich mit verschwinden. Und dann, glaube ich, hätten wir gute Karten, dass wir nicht nur... Ich glaube, wir brauchen ja nicht mehr erklären, dass die erneuerbaren Energien der einzige und sinnvolle Weg sind, sondern wir müssen eben auch noch das Ganze wirtschaftlich rüberbringen. Und zwar jedem Kunden wieder von vorne und wieder einzeln. Und das ist ja bei Gewerbetreibenden immer noch nicht ganz so einfach. Da brauchen wir noch mehr Anreize oder besser gesagt, die Hindernisse müssen eigentlich beseitigt werden.
Vielleicht noch zum Hintergrund, wir nehmen diese Sendung gerade direkt vor Weihnachten auf. Sie wird erst 2019 gesendet und deswegen reden wir hier über Neujahrswünsche. Aber vielleicht dann bleibe ich mal bei den Neujahrswünschen. Wie sieht es denn auf der Seite technologische Innovation aus, Hans? Hast du da was im Blick, wo du denkst, da müsste mal was passieren? Elektrolyse, Wasserstoffwirtschaft zum Beispiel, du hast es vorhin schon mal angesprochen.
Ja, das ist natürlich ganz wichtig. Ich glaube, wir müssen uns klar sein, dass wir die saisonalen Speicher momentan noch nicht unbedingt brauchen. Also wir brauchen nicht unbedingt immer davon reden, wir können erst Photovoltaik weiter ausbauen, wenn wir Speicher haben. Das ist eigentlich ein Totschlagargument. Sondern wir müssen sagen, Erneuerbare Vollgas weiter ausbauen und parallel natürlich diese Speichertechnologien hochziehen. Und da gibt es bisher eigentlich fast nur kurzfristige Speicher. Und wir brauchen langfristige, wir brauchen die Elektrolysetechniken, die Methanisierungstechniken, die Rückverstromung, die, glaube ich, gibt schon in ausreichender Anzahl. Und da wären natürlich schöne Projekte, nicht nur im 100 kW Maßstab, sondern mal so im großtechnischen Maßstab, die wären sehr begrüßenswert. Und da wären auch sicher ein paar Fördermillionen sinnvoll, die ich sonst oft ein bisschen kritisch sehe, weil Förderung oft ein bisschen versandet, aber in dem Bereich, glaube ich, bräuchte man es, weil die sind wirtschaftlich aus sich noch nicht rechenbar, die müssen gefördert werden, damit wir da diesen wichtigen Beitrag für die Energiewende, die Langfriststeicherung, damit wir den in den Griff bekommen.
Sie haben es gehört, unsere Juroren freuen sich über Überraschungen, wenn sie überrascht werden mit weiteren möglichen Top-Business-Models und Top-Innovation, also neuen Geschäftsmodellen, dass man mal zum ersten Mal was macht oder dass man was besser macht oder dass man was entwickelt, entweder eine neue Idee hat oder eben was zur Serienreife bringt. Wenn Sie selber solch ein Highlight haben oder denken, dass Sie vielleicht so eins hätten, dann können Sie sich ganz risikofrei bei uns bewerben. Wir diskutieren das, wir melden uns bei Ihnen, wir diskutieren das erst mit Ihnen und wenn Sie gewinnen, veröffentlichen wir das dann sehr gerne. Alles, was Sie wissen müssen dazu, finden Sie unter www.pv-magazine.de/awards. Sie können auch einfach eine E-Mail schreiben. Jetzt muss ich nochmal was buchstabieren. Die E-Mail dafür ist awards, also awards pv-magazine.com. Wir melden uns dann und klären alles Weitere. Sie können also auch ganz unformal an uns schreiben. Damit kommen wir zu Ende. Das war unsere Sendung zu den Highlights 2018 mit Volker Quaschning und Hans Urban. Wir sind interessiert daran zu erfahren, wie Ihnen unsere Podcasts gefallen. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Bewertungsfenster bei Soundcloud, iTunes oder Spotify, wo auch immer Sie uns hören, oder schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast@pv-magazine.com. Wenn Ihnen unsere Sendungen gefallen haben, liken Sie uns auf den Portalen oder folgen Sie uns, je nachdem, wie das auf den jeweiligen Portalen geht. Und dann werden wir auch von anderen leichter gefunden. Das hilft uns, das Geschäft mit dem Podcast und dieses Format aufzubauen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.